Liebe Gemeinde, Weihnachten ist einer der ganz hohen Festtage in unseren Kirchen. Markiert er doch mit der vorangegangenen Adventszeit den Beginn des Kirchenjahres, dessen Höhepunkt dann das Osterfest ist. Jesus ist als Gottes Sohn Mensch geworden, um auf der Erde unter uns Menschen zu leben und für alle unsere Sünden, der Menschen damals, für uns heute und auch noch für alle kommenden Generationen am Kreuz zu sterben. Mit der Auferstehung an Ostern hat Jesus den Tod überwunden und unser aller Sünden im Grab hinter sich gelassen. Wenn wir sein Angebot aus freien Stücken für uns annehmen. Das bezeugt die Bibel und das glauben wir. Weihnachten stellt also den Beginn von noch etwas viel Größerem dar. In den Kirchen aller Generationen, schon seit der Urkirche in Jerusalem, wird des Lebens, des Wirkens, des Todes und der Auferstehung Jesu gedacht. Im jüdischen Glauben ist es Tradition, alle wichtigen Stationen, die das Volk Israel mit Gott und mit Gottes Hilfe durchlebt hat, im Jahreszyklus mit Festen und Gedenktagen zu begehen. Dem hat sich das junge Christentum angeschlossen. Es ist im sogenannten Kirchenjahr ein vergleichbarer Zyklus von Gedenk- und Feiertagen entstanden. Zur Feier des Weihnachtsfestes sind über die Jahrhunderte unglaublich viele Lieder, Musikwerke und Kunstwerke aller Kategorien entstanden und das setzt sich auch heute immer noch weiter fort. Ich meine damit nicht den säkularen Weihnachtsrummel mit Rabattschlachten im Handel, mit Bratwurst und Glühwein und den Begleiterscheinungen der jeweiligen sogenannten Christmas Songs. Es gibt heute immer noch neue Musik- und Kunstschöpfungen, die die ursprüngliche Botschaft von Christus, seinem Kommen auf die Erde verkündigen, darstellen und anschaulich machen. Vielen von uns mag es gar nicht so bewusst sein, wie sehr unsere abendländische Gesellschaft und Kultur ihre Wurzeln im christlichen Glauben hat. Das geht sogar bis unser Rechtswesen rein. In der bildenden Kunst, in Malerei, Bildhauerei und Architektur sind natürlich alle unsere Kirchen durch die Epochen hindurch bildhafte Zeugnisse des Glaubens und der christlichen Botschaft. Aber nicht nur in den Kirchen. Geht man zum Beispiel durch den Louvre in Paris, die Eremitage in St. Petersburg, die Uffizien in Florenz oder das Prado in Madrid, dann stellt man fest, über viele Jahrhunderte waren etwa die Hälfte aller Kunstwerke, Porträts der Herrscher, Persönlichkeiten der Epoche, Geschichts- oder Schlachtenbilder. Aber die andere Hälfte sind biblische, christliche und kirchliche Kunstwerke. Ohne die christliche Botschaft wäre also die Hälfte der Ausstellungsräume und Wände in diesen Kunstausstellungen leer. Schauen wir uns doch einmal bei uns selber um. Hier in Rothenburg hat im 20. Jahrhundert, also noch gar nicht so lange her, Rudolf Schäfer gelebt und fast sein gesamtes Werk der Kirchenmalerei, Kirchengestaltung und Bibelillustrationen gewidmet. Ein Besuch seines Atelier- und Wohnhauses in der Großen Straße gibt einen lebhaften Eindruck davon. Auch hier in der Kreuzkirche haben wir nicht nur unsere eigene künstlerische Gestaltung, zum Beispiel unsere Fenster. Wir hatten hier in unseren Räumlichkeiten auch zwei Ausstellungen mit Bibelillustrationen von Marc Chagall, das war 1994, und dem Künstler Sieger Köder 2001. Ich wollte aber mit euch jetzt keinen allgemeinen Ausflug in die kirchliche Kunstgeschichte machen. Ich möchte euch heute früh eine ganz besondere Bibel vorstellen, die ich für die Wortbetrachtung hinzuziehen möchte. Habt ihr schon einmal etwas von der Wiedmann-Bibel gehört? Ich selber bin erst vor kurzem darauf gestoßen. Willy Wiedmann war ein deutscher Künstler, der zunächst als Musiker und Komponist begonnen hat und auch dort über 150 Werke schrieb. Dann hat er sich der Malerei und bildenden Kunst angenähert und hat, wie er selber in seinem Nachlass schrieb, in den letzten 16 Jahren seines Lebens eine Bibel in Bildern als sein Lebenswerk geschaffen. Nur ganz wenige wussten davon überhaupt und das Gesamtwerk wurde erst nach seinem Tod in seinem Atelier gefunden. Und es war erstaunlich. In über 3300 Einzelbildern hat er die Bibel von der Schöpfung bis zur Offenbarung in einen fortlaufenden Fluss der Bilder gefasst. Die Einzelbilder sind nicht klein, sondern etwa 50 mal 50 Zentimeter groß und sie sind fortlaufend aneinandergereiht, so wie ein sogenanntes Leporello, das man häufig ja nur aus Kinderbüchern kennt. Ein Bild geht jeweils in das nächste über und auch das symbolisiert, dass die Bibel nicht aus Einzelereignissen besteht, sondern fortlaufend und zusammenhängend Gottes Wort und Gottes Handeln an uns Menschen darstellt. 3333 Bilder, so viele sind es genau. Das ergibt eine Gesamtlänge von unglaublichen 1,7 Kilometern. Das ist damit zugleich auch die längste biblische Darstellung überhaupt. So viel ist auch nicht in einem einzelnen Leporello zu bewältigen, ihr habt das vorher gesehen. Deshalb hat Wiedmann die Gesamtausgabe in 19 Einzelteile unterteilt, die dann immer noch zwischen 100 und 270 Einzelbilder enthalten. In den Bildern selber sind keine Texte, aber Wiedmann hat zu jedem einzelnen Bild den entsprechenden Bibeltext aus der Luther-Übersetzung hinzugefügt. Allein die schiere Zahl der Bilder lässt mich staunen. Eine Bibel hat meist, je nach Größe und Schriftsatz, so circa 1200 Seiten. Das bedeutet, dass diese bildhafte Bibelausgabe etwa 3 Bilder pro Bibelseite im Schnitt hat. Nicht jeder Bibelvers, der uns persönlich ans Herz gewachsen ist, hat sein eigenes Bild. Aber keine Begebenheit aus der Bibel ist ausgelassen worden. Warum stelle ich euch diese Wiedmann-Bibel jetzt vor? Natürlich, weil sie mich angesprochen hat. Und weil in nahezu jedem Bild, das so mosaikartig wirkt, es könnten auch Kirchenfenster sein, viele Details enthalten sind, die zeigen, dass der Künstler sich sehr genau mit den Bibeltexten auseinandergesetzt hat. Und ich habe mich entschlossen, Bilder aus dieser Bibel für unsere Textbetrachtung auszuwählen. Jesus Christus ist Mensch geworden und zu uns auf die Welt gekommen. Das feiern wir Weihnachten und das berichtet uns die Bibel im Neuen Testament 4-mal. In allen 4 Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle diese 4 gehörten zum engsten Kreis der Jünger um Jesus und später zu den Aposteln der ersten christlichen Gemeinden. Ich habe heute den Bericht von Jesu Menschwerdung aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums ausgewählt, das Weihnachten nicht so häufig gepredigt wird. Es beginnt mit Jesu Stammbaum. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Schaut mal auf dieses Bildbeispiel. Hier findet ihr die Namen aus dem Matthäus-Text. In einer mosaikartig aussehenden Darstellungsweise. Aber zusätzlich zu den Namen aus dem Bibeltext finden wir in diesen und in allen weiteren Bildern Hinweise, die zum Teil versteckt und erst auf den zweiten Blick sichtbar sind, was zu den Personen und ihrem Leben im Alten Testament zu finden ist. Hier etwa haben wir den Hinweis, dass Abraham aus Stammlinie Noahs, und zwar vom Sohn, dem ältesten Sohn Sem, stammt. Der eigentliche Vater von Abraham war Tarach. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und ihm gesagt, dass aus seinem Stamm, war damals noch kinderlos, eine große Zahl von Menschen wachsen soll, das Volk Gottes, das unzählbar sein soll wie die Sterne. Im Bild daneben sehen wir dann die Szene, die wir auch aus der Bibel kennen, als Abraham auf die erste Probe gestellt wird, nämlich dass er die Weisung bekam, dass er seinen ältesten und einzigen Sohn Isaak diesem Gott opfern sollte. Das heißt, alles, was bisher geschah und so hoffnungsvoll anfing, schien auf die Kippe gestellt zu sein. Wir kennen die Geschichte. Abraham nahm den Isaak und sagte, wir wollen ein Opfer machen. Man ging hinaus in die Natur und schichtete schon das Feuerholz auf für den Altar. Dann fragte der Isaak seinen Vater, wo ist denn das Opfertier, das wir haben? Und Abraham wusste nichts anderes, als außer, dass er seinem Gott gehorchen wollte. Und schließlich erhob er das Messer, um seinen Sohn als Opfer Jesus darzubringen, hier dargestellt. Buchstäblich im letzten Moment fiel der Engel des Herrn dem Abraham in die Hand und sagte mit lauter Stimme: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Dann sahen Abraham und Isaak einen Widder, der sich verfangen hatte, nahmen ihn und opferten ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ihr seht also, in diesen Bildern ist nichts zufällig. Es geht weiter. Judas zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Peretz zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Adminabad. Alles Namen, die in der Bibel keine weitere Erwähnung finden, außer, ich bin drüber gestoßen, schaut hier diese Hand mit einem roten Bändchen dran. Wer sich in der Bibel genau auskennt, weiß, dass im ersten Buch Mose im Kapitel 38 genau die Geburt von Peretz und Serach beschrieben wird, Zwillingssöhne. Und die Hebamme hat den ersten Arm, der bei der Geburt zur Erscheinung kam, mit einem roten Bändchen markiert, um zu sagen, das ist der Erstgeborene. So ins Detail geht diese Darstellung. Und es gibt viele Bilder, viele Dinge in diesen Bildern, wo ich auch zwei oder dreimal hinschauen musste, aber genau wusste, was aus der Bibel ist dort mit eingebaut. Es geht weiter. Aminabad zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isa zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Bis zu David sind bereits etwa 1000 Jahre seit dem Bund Gottes mit Abraham vergangen. Die meisten dieser Namen werden in der Bibel nur einmal erwähnt, weil sie Teil der Ahnenreihe sind. Aber die Namen Rahab, Boas und Ruth sind uns aus dem Buch Ruth, den Kapiteln 1 und 2 aus dem Alten Testament bekannt. Ruth war in der Fremde und ging auf die Äcker der Besitzer, um Reste der Ernte aufzulesen. Diese Äcker und Felder sind hier links dargestellt. Boas und Ruth kamen zusammen und haben den Sohn Obed, ihnen wurde der Sohn Obed geschenkt. Über Obed und dessen Sohn Isai wiederum wissen wir zunächst nichts. Aber dann kommt es. Der erste König Israels, nämlich Saul, war in Ungnade geraten und der Prophet Samuel, der damals lebte, wurde genau zu diesem Isai geschickt und aus dessen Söhnen sollte der nächste König Israels ausgewählt werden. Und die Wahl traf auf David, den Jüngsten, der noch ein Knabe war. David hütete die Schafe, spielte aber auch Harfe. Das ist hier dargestellt. Seht ihr, in das D sind die Harfensaiten eingebaut. Er wurde bekannt durch seinen Sieg über den feindlichen Goliath, hier dargestellt. Aber auch Davids Schattenseiten finden wir. Er schickte Uriah, einen seiner erfahrenen Soldaten, in die Schlacht an eine Stelle, an der er den Tod fand. Dann hatte er mit der Frau Bathseba, die Frau des Uriah, ein Verhältnis begonnen. Sie wurde schwanger und gebar Salomo, der David dann als König nachfolgte. Zum einen galt Salomo als gottesfürchtig und weise. Hier die Darstellung, ganz klein, des Urteils über den Streit um ein neugeborenes Kind. Das kennen wir aus der Bibel. Später aber wurde er zunehmend maßlos, reich, umgab sich mit vielen Frauen, nicht nur aus Israel, sondern umgebenden Staaten und nahm um der Frauen willen auch viele der Götter der Nachbarvölker an. Es geht weiter. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Ihr könnt hier sehen, wie ein fortlaufendes Mosaik sind alle Namen aneinandergereiht. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubbabel. Diese Namen kommen so selten vor, dass man sie auch als Bibelleser nur selten zu lesen bekommt. Seit König Salomo, den wir auf dem vorletzten Bild hatten, ist das Königreich Israels in ein Nordreich Israel und das Südreich Juda, zu dem auch Jerusalem gehört, auseinandergebrochen. Die Namen auf den letzten beiden Bildern sind alle Könige des Südreichs Juda. Im Nordreich gab es genauso viele. In ihrer Zeit gab es ein Auf und Ab zwischen Nähe und Ferne zu Gott. Hiskia ist der einzige König, über den die Bibel im Detail berichtet, wie er die Gottesnähe gesucht hat. Aber insgesamt war diese Zeit mit zum Teil rasch wechselnden Königen eine Abwärtsspirale des Reiches, die mit der zweiten Lebenshälfte Salomos begonnen hatte. Die Zeit endete mit der Gefangennahme des Volkes Juda für fast 60 Jahre in Babylon. Auf diesem Bild ist dargestellt die Zeit in Babylon am Fluss Euphrat und die Menschen, die dort lagern. Dann sehen wir den Wiederaufbau Jerusalems zwischen den Mauertrümmern. Seit dem König David waren das fast 300 Jahre des Niedergangs. Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Elaesar. Elaesar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob, wieder ein Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Wir sind in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Es ist die Zeit, in der der Prophet Jesaja lebte und wirkte. Eine Zeit des Wiederaufbaus, wie uns das Buch Nehemia berichtet. Serubbabel war der erste aus der Ahnenreihe Jesu, der an der Wiedererrichtung eines Altars und dem Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels mitwirkte. Über alle weiteren Namen der Ahnenfolge ist wenig überliefert. Außer, dass Eliakim zu Zeiten Jesajas ein Hofmeister war und Zadok als ein Schreiber überliefert ist. Das waren jetzt viele Namen. Und zwar deswegen. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft zu Christus sind 14 Geschlechter. Nach dieser Aufzählung der Generationen von Abraham bis Jesus, die 2000 Jahre und 42 Generationen umfasst, wird die eigentliche Geburt von Jesus recht knapp beschrieben. Wir lesen nämlich weiter. Die Geburt Jesu geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel im Traum, und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles ist geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Genau genommen handelt eigentlich nur dieser letzte Vers von der eigentlichen Geburt Jesu. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihnen den Namen Jesus. Davor geht es um den Gewissenskonflikt von Josef. Dieser Konflikt bahnt sich schon in der Schilderung des Stammbaums wieder. Von Abraham an werden alle Generationen, die bis zu Jesus führen, mit immer den gleichen Formulierungen beschrieben. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah, bis hin zu Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle 42 Generationen sind leibliche Nachfahren von Abraham, außer Jesus selber. Josef wird hier zu Recht der Mann Marias genannt, denn Josef und Maria hatten nach Jesu Geburt weitere leibliche Kinder. Jesus ist in einer Schar von Brüdern und Schwestern aufgewachsen. Aber Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus. Das ist das Wunder der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Im Alten Testament, beginnend schon im Buch Mose, über Jesaja und eine Reihe weiterer Propheten, war das Kommen des Retters seit Jahrhunderten angekündigt. Aber woher bitte sollte ein einfacher, rechtschaffener Zimmermann wissen, dass ausgerechnet jetzt, hier und an ihm und seiner Verlobten Maria sich die Prophezeiung erfüllen sollte? Seine Verlobte Maria war plötzlich schwanger, und zwar nicht von ihm. Er war es nicht, und er wollte aber auch Maria nicht irgendetwas unterstellen. Josef wollte lieber die Schande in alle Augen der Menschen auf sich nehmen, indem er Maria und seinen Heimatort verlassen wollte. Aber da schreitet der Engel des Herrn ein und sagt: Josef, bleib bei Maria, deiner versprochenen Frau. Was jetzt und hier geschieht, ist Gottes Wille. Das Wort der Propheten erfüllt sich jetzt an Maria. Josef steht zu Maria, und im letzten Satz des Kapitels wird auch beschrieben, dass er wie ein Vater dem Sohn bei seiner Beschneidung im Tempel den Namen Jesus gibt, so wie es ihm der Engel gesagt hat. Das Kommen Jesu auf die Welt, sein Leben und Wirken wird uns in allen vier Evangelien berichtet. Was wir dort zur Geburt Jesu lesen, ist aber höchst unterschiedlich. Die bekannteste Weihnachtsgeschichte, die nahezu in jeder Kirche an jedem Heiligen Abend gelesen wird, ist vom Evangelisten Lukas überliefert. Die Worte sind uns auch sehr vertraut. Er beschreibt im Detail, fast wie ein Augenzeuge oder Berichterstatter, über das, was in Bethlehem geschah. Ganz anders die anderen Evangelisten. Matthäus, den wir gerade gelesen haben, der erste in der Reihe der Evangelisten, beschreibt uns in großer Länge, wie Jesus aus einer Abstammungsreihe bis auf Abraham zurückzuführen ist. Und dann nur ganz kurz ein Satz zu der eigentlichen Geburt. Markus dagegen beschränkt sich in seinem Evangelium ausschließlich auf das Wirken von Jesus in seiner Zeit auf der Erde. Dementsprechend beginnt das Markus-Evangelium mit der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Und das Johannesevangelium beginnt noch viel grundsätzlicher. Ganz bestimmt erinnert ihr euch noch dran. Genau vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle am ersten Weihnachtsfeiertag über das Evangelium nach Johannes gepredigt. War ein Scherz, ich selber würde mich auch nicht an jedes Wort erinnern. Es beginnt fast wie eine Schöpfungsgeschichte. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann weiter. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist, nämlich Jesus Christus, und am Herzen des Vaters ruht, der hat es uns verkündigt. In ganz wenigen Sätzen bringt Johannes es auf den Punkt. Alles ist durch Gott geschaffen. Jesus kam als das Licht in die Welt. Das Gesetz des Mose hat nicht durchgetragen. Mit Christus kommt Gnade und Wahrheit. Der Einzige, der Gott gesehen hat, ist sein Sohn Jesus, und der hat es uns verkündigt. Jetzt kann man natürlich fragen, wenn alle vier Jünger zur gleichen Zeit dem gleichen Jesus über 3 Jahre nachgefolgt sind, wie können ihre Evangelien im wichtigen Punkt des kommenden Jesus auf die Welt so stark voneinander abweichen? Stellt euch zum Beispiel mal vor, Lukas hat ja gleich das nächste Buch, die Apostelgeschichte, geschrieben. Auch dort ist er sehr plastisch und detailliert und hat die Geschehnisse rund um das Entstehen der ersten christlichen Gemeinden geschildert. Was hätten wohl Matthäus, Markus oder Johannes an Lukas Stelle geschrieben? Hätten wir ein ganz anderes Bild von der Urgemeinde bekommen? Ich glaube, ich bin zuversichtlich. Diese Sorge ist völlig unbegründet, denn die 4 Evangelien, die ich angesprochen habe, widersprechen sich nicht in einem einzigen Punkt. Sie ergänzen sich wie eine Schilderung aus verschiedenen Blickrichtungen. Matthäus schildert die Geschichte der letzten 2000 Jahre und die Verfehlung des Volkes Israels bis zu Jesus Erscheinen. Markus beschreibt das Wirken von Jesus. Lukas schildert den Hergang der Geburt Jesu, und Johannes schließlich erläutert, worum es im Kern bei dem Geschehen geht. Aus der Perspektive von Matthäus in unserem heutigen Text wird deutlich, 2000 Jahre und 42 Generationen hat es seit dem Bund Gottes mit Abraham gedauert, bis Jesus in die Welt kam, geboren von Maria. Der Grund für Jesu Ankunft in die Welt muss also in diesen 2000 Jahren zu finden sein. An den Namen, Bildern und einigen Geschehnissen habe ich Stationen dieser 2000 Jahre angerissen. Das Alte Testament ist voll davon. Es zeigt ein Volk Israel und dessen Führer, die immer wieder vom Weg und den Verheißungen, die Gott angeboten hat, abwichen, sich andere Götter suchten und statt den Gesetzen zu folgen, die Moses in Gottes Auftrag niedergelegt hat, immer wieder davon abwichen und in Sünde lebten. Aus der Perspektive des Johannes in seinem Evangelium klingt es so. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ich glaube, das fasst zusammen, worum es geht. Deshalb hat Gott einen Neuanfang mit den Menschen gemacht. Johannes schreibt es in seinem Text weiter so. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Weihnachten ist also der Anfang von Gottes Plan, seinen Sohn Jesus Christus zu den Menschen zu schicken. Und es ist zugleich ein Neuanfang, der jetzt nicht nur den Nachkommen Abrahams gilt, sondern allen Menschen, also auch uns. Damit ist auch das Fragezeichen aufgelöst, das ich als Überschrift über die Predigt gesetzt hatte. Weihnachten ist ein Anfang und zugleich ein Neuanfang. Seither sind 2000 Jahre vergangen. Man kann sagen, wieder 2000 Jahre. Und im Schnitt sagt man so, eine Generation sind 33 Jahre. Also können wir sagen, es sind wieder 60 Generationen. Und ist es besser geworden mit uns Menschen und Gottes großen Angebot an uns? das er uns in Jesus Christus gemacht hat? Kritiker, die zwar einzelne Teile der Bibel genau kennen, aber ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen, sagen, wenn die Bibel schon im ersten Buch Mose aussagt, dass das Heil der Menschen, also Jesus Christus, aus der Nachkommenschaft von Abraham, Isaak und Jakob sein wird und aus dem Stamm Juda kommen soll, das finden wir nämlich im ersten Mose, Buch Mose, Kapitel 17, 18, 24 und 49, dann wusste doch Gott von Beginn an, dass sein Plan mit Abrahams Nachkommen nicht funktionieren wird. Oder ein weiterer Kritikpunkt. Johannes schreibt, so circa 80 bis 90 nach Christi Geburt, im letzten Buch der Bibel der Offenbarung, im Kapitel 20, vom Buch des Lebens. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Der Schluss, den die gleichen Kritiker daraus ziehen, ist, wenn Johannes in seiner Offenbarung bereits das Buch des Lebens gesehen hat, dann war es offensichtlich damals schon fertig geschrieben und der Deckel war zu. Ein Mensch im Jahr 2024 kann doch gar nicht in einem Buch des Lebens stehen, das schon vor 2000 Jahren fertig war. Wenn es also einen Gott gibt, warum macht er das mit den Menschen? Lässt er uns hinter einem Versprechen herlaufen, von dem er bereits weiß, dass wir es nicht erreichen können? Und dann die immer gleiche Frage, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das denn zu? Diese Kritik, die wir alle schon mal gehört haben, und nicht nur einmal, geht auf ein grundsätzliches Nichtverstehen zurück, wer Gott, unser Herr, eigentlich ist. Um das Wichtigste vorwegzunehmen, wir sind nicht Gottes Marionetten, wie die Kritiker es uns glauben machen wollen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als sein Gegenüber, wie es in der Schöpfungsgeschichte schon berichtet wird. In 1. Mose lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf ihn als Mann und Frau. Und er setzte ihn über alle Schöpfung. Und im Psalm 8, Vers 6 heißt es über den Menschen, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Doch schon bald nach der Schöpfung gab es eine Trennung, weil der Mensch, so hoch auch seine Position war, die Gott ihm gegeben hatte, noch mehr wollte. Er wollte nicht nur in Gottes Nähe sein, er wollte sein wie Gott. Das war der sogenannte Sündenfall, der den Menschen außer Gottes Nähe verbannt hat. Seitdem hat es kein Mensch geschafft, von sich aus so zu leben, dass er in die Nähe Gottes zurückkehren könnte. Auch Opfer und Reinigungsrituale, wie sie im Alten Testament beschrieben werden, brachten keine dauerhafte Lösung. Das war der Grund, dass Gott seinen Sohn, der ohne Sünde auf unsere Welt geschickt wurde, um mit seinem Kreuzestod stellvertretend für alle Menschen damals, für alle Menschen heute und für alle, die noch kommen werden, folgendes Angebot zu machen. Nehmt mich als euren Herrn an, tut es aus freien Stücken. Johannes fasst es so in Worte in dem Vers 12 des Kapitels. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen also durch das Opfer von Jesus Christus, wenn wir es für uns selber annehmen und aus freien Stücken, Gottes Kinder werden. Ein zweiter Fehler, den die Kritiker machen, ist, Gott lässt sich nicht mit menschlichen Maßstäben fassen. Wir sind an Raum und Zeit gebunden. Gott, der Herr und Schöpfer aller Dinge, hat Raum und Zeit gemacht. Er selber aber steht darüber. Alles, wirklich alles, was vom Beginn der Schöpfung an bis zum Ende dieser Welt geschieht, das ist alles vor seinen Augen. Er sah Mose, Abraham, David, Jesaja, die Jünger, alle Menschen seit Christus bis heute, die auf der Erde waren. Er sieht uns heute und wird alle sehen, die noch kommen werden. Und das alles in einem Augenblick. Die Bibel versucht dies an vielen Stellen des Alten und Neuen Testamentes, in den Propheten und Psalmen bis hin zur Offenbarung, in Worte und Bilder zu fassen, was trotzdem unfassbar für uns bleibt. Und wenn er auch alles in seinem Blick hat, alle Menschen, so macht er doch jedem einzelnen Menschen sein Angebot zur Gnade, zur Wahrheit und zur Gotteskindschaft. Ob wir also in das Buch des Lebens geschrieben sind oder noch geschrieben werden, hängt von unserer freien Entscheidung ab. Auch wenn Johannes in der Offenbarung das Buch des Lebens bereits als Vision gesehen hat, an diesem Buch wird immer noch geschrieben. Zur Zeit von Jesus Christus lebten nur 180 Millionen Menschen auf der Welt. Heute sind wir über 8 Milliarden. Die Zahl der Menschen, die seit Anbeginn bis heute auf der Erde lebten, beträgt etwas über 100 Milliarden Menschen. Und alle hat Gott der Vater im Blick und im Buch des Lebens ist immer noch genug Platz. Der Grund also, warum Jesus Christus auf die Welt kam, ist das Angebot von Vergebung, Gnade, Wahrheit und Gotteskindschaft. Ich will mit zwei Zitaten diese Predigt schließen. Das erste ist von Angelus Sibelius. Er hat in einem Gedicht die Anfangszeilen geschrieben: Wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Und Martin Luther, den wir natürlich besser kennen, sagte: Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Und mein Vorschlag für die nächste Adventszeit für euch oder für andere Menschen, die noch mehr über Weihnachten wissen wollen: Beginne am 1. Dezember, wie jeder Adventskalender. Lies jeden Tag ein Kapitel aus dem Lukasevangelium, denn das hat 24 Kapitel. Bis Heiligabend hast du über das ganze Leben Jesu gelesen. Und wenn du am ersten Weihnachtsmorgen aufwachst, dann weißt du, wen wir an Weihnachten feiern und warum wir ihn feiern. Amen.